Gustav Heinemann hat einmal gesagt, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr bist. Du bist hoch erhöht über alle anderen. Du bist der Herr dieser Welt und unseres Lebens. Und bei allem, was uns Angst macht, können wir uns daran festhalten, dass du gesagt hast, du kommst wieder. Wir können das nachlesen am Ende der Bibel, dass du sagst, ja, ich komme bald. Und wir beten, wir rufen, wir strecken uns danach aus und antworten, ja, Herr, komme bald. Amen. Ich habe einige Fragen für dich. Und ich möchte dich einladen, ganz zu Beginn mal darüber nachzudenken. Ihr seht es hier vorne eingeblendet. Was schätzt du an Menschen, die leiden? Wie sieht für dich ein verantwortungsvoller Umgang mit Macht aus? Welche Rolle spielt der Heilige Geist in der Leitung von Gemeinde? Ein kurzer Moment, vielleicht nimmst du einfach eine Frage, darüber nachzudenken. Wenn du möchtest, kannst du dich auch austauschen mit deinem Sitznachbarn oder einfach auch für dich selber darüber nachdenken. Okay, vielen Dank. Es war schon mal sehr viele Eindrücke und viele tolle Gedankenelemente. Ich will noch ein bisschen schauen, was sich in der Bibel darüber hinaus noch zum Thema Leitung findet. Ich habe jetzt nicht ganz geguckt, Leitung und Macht, was steht da im Einzelnen zu, sondern mehr geguckt, wo sehe ich Menschen, Leitende und wie sind die unterwegs? Also ich habe Menschen beobachtet in der Bibel und geguckt, wie leiten die eigentlich? Was ist deren Leitungsverständnis, was man vielleicht so ein bisschen rausfühlen kann und was macht für sie Leitung aus? Leitung ist eine Begabung, mit der Gottes Geist die Gemeinde ausrüstet. Also wenn wir sagen, Gottes Geist leitet zu 100% die Gemeinde, dann tut er das unter anderem dadurch, dass er Menschen begabt zu führen und zu leiten. Wir haben gesagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Von ihm geht alles aus, zu ihm wächst alles hin. Als Gemeinde bilden wir einen Leib an diesem Haupt. Alle Menschen, die an Jesus glauben, bilden seinen Körper. Niemand ist mehr oder weniger wert, egal was er mitbringt oder auch nicht. Dieses Gebilde könnte man als Organismus beschreiben. Gar nicht so leicht zu fassen, wer da mit wem interagiert und wie das alles zusammenhängt. Und es ist irgendwie lebendig. Und wenn Menschen leiten möchten, Gemeinde leiten möchten, merkt man irgendwie, das ist gar nicht so leicht zu fassen und zu machen. Gemeinde ist ein Organismus. Man könnte es aber auch als Organisation beschreiben. Vielleicht denkst du, oh, Organisation, das ist für mich Gemeinde, nein, Gemeinde ist Organismus, Leib, aber Organisation passt nicht für mich. Aber ich finde, Gemeinde hat Elemente, die maßgeblich sind für eine Organisation. Nämlich, sie fragt sich, was ist unser Ziel? Sie fragt sich, wer ist denn dabei? Wer gehört hier dazu? Und wer ist eigentlich wem verantwortlich? Wer hat das entschieden und haben das alles zusammen entschieden oder einzelne, war das in Ordnung? All das sind Fragen, die sich auch eine Organisation stellt. Und so ist Gemeinde etwas Lebendiges, Lebhaftes, organisch Gewachsenes, gar nicht gut zu greifen, aber auch was organisatorisch-strukturelles. Und die Gemeinde vor Ort ist neben vielen anderen Begabungen auch auf Leitung angewiesen, sonst hätte Gottes Geist nicht diese Gaben der Leitung geschenkt. Dazu ein Vers aus Römer 12, Vers 8. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit einem fröhlichen Herzen tun. Verschiedene Gaben werden aufgezählt, ebenso auch in anderen Briefen. Und Leitung ist nicht das umdrüberstehende, alles vereinnehmende, sondern eine Gabe neben verschiedenen anderen Gaben. Gute Leitung wird stets bemüht sein, dafür zu sorgen, dass die anderen Gaben sich entfalten können. Leitung bindet nicht alles, oder das ist vielleicht die Gefahr, alles an sich selbst zu binden, aber gute Leitung sorgt dafür, dass die verschiedenen Gaben, die da sind, dass sie sich entfalten können und fruchtbar zum Einsatz kommen. Leitung ist ebenso ergänzungsbedürftig. Sie steht nicht alleine da. Sie braucht Korrektur, Korrektiv. Wir haben es von Ina gehört, die gerne auch mal sagt, hey, habt ihr das im Blick gehabt? Habt ihr da was übersehen? Leitung steht nicht für sich. Wenn wir ins Alte Testament gucken, ist es ganz spannend. Da gibt es Könige, da gibt es Priester, da gibt es Propheten. Und der König darf das Land regieren, viele Entscheidungen treffen. Aber der Prophet darf ihm auf die Füße treten und sagen, hey König, was du da machst, das ist nicht in Ordnung. So spricht der Herr, du musst umkehren. Oder es gibt Priester, die ein Amt in der Stiftshütte und im Tempel versehen. Und wir merken, wenn wir das uns anschauen, diese Texte, dass Gott aufpasst, dass nicht zum Beispiel der König ins Amt des Priesters eindringt und sagt, das mache ich jetzt auch noch mit und die Macht an sich bindet, sondern es gibt verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen, die sich gegenseitig brauchen. So ist es auch in Gemeinde Leitung, eine Gabe und andere, die sich ergänzen. Leitende Personen brauchen jemanden, dem gegenüber sie verantwortlich sind, mit dem sie Rechenschaft ablegen. Wir können jetzt sagen, organisch, wir können ja alle zusammen leiten, das sind ein Teil davon und wir sind alle mit Jesus verpflichtet. Aber wo wird das organisatorisch auch deutlich, wem dieser Leiter, diese Leiterin eigentlich verantwortlich ist, vor wem sie sich rechtfertigen muss? Leitung braucht eine Verantwortlichkeit gegenüber jemandem. Wir schauen in die Bibel vier Szenen, in denen wir Leitende beobachten können. Erste Szene, Apostelgeschichte. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns noch einmal alle die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündigt haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Ziemlich gute Idee, da mal zu gucken, was passiert ist, was gewachsen ist, wo es noch Unterstützung braucht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Wir hatten vor dieser Themenreihe die Reihe gehabt, die Bibel entschlüsseln. Wie können wir die Bibel gut auslegen als Auslegungsgemeinschaft, als Mensch, die mit Gott unterwegs sind und daran interessiert sind, was Gott in ihr Leben hineinsprechen möchte. Was machen wir mit so einem Text jetzt? Wie können wir den gut auslegen? Ich weiß es nicht. Das sind zwei Personen, zwei Leiter, die streiten sich und ist jetzt der Streit gut oder nicht? Das Ergebnis ist gut, am Ende haben wir zwei Teams statt ein Team, ist auch nicht schlecht. Der eine macht das so, der andere so. Ja, was denn jetzt? Manchmal gibt es Texte, die stehen da und es ist interessant zu lesen, aber was ich damit mache, gar nicht immer leicht. Zwei Leiter, Paulus und Barnabas. Reife Persönlichkeiten, erfüllt von Gottes Geist, kommen bei dieser Personalentscheidung zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich kann beide verstehen. Der eine hat die Schnauze voll, sagt, nicht nochmal mit Markus. Wenn es drauf ankommt, ist der weg. Und Barnabas, hey, ich will nochmal investieren in diesen Mann. Ja, der hat gekniffen, aber ich möchte ihm nochmal eine Chance geben. Zwei Leiter mit unterschiedlichem Führungsstil. Vielleicht ist der eine mehr aufgabenorientiert, das ist das Ziel, da will ich hin, das brauche ich dafür. Und der andere stärker personenorientiert. Ja, das ist das Ziel, aber ich möchte diesen Menschen mitnehmen, ich möchte auch Markus weiterbringen und nicht nur das Ziel erreichen. Was ist der bessere Führungsstil, der von Paulus oder von Barnabas? Wenn wir weiterlesen, dann lesen wir mehr über Markus und können sagen, hey, gut, dass Barnabas investiert hat in den Jungen. Aber vielleicht wäre auch in einem anderen Fall Paulus' Entscheidung besser gewesen. Wir können das nicht sagen, die Bibel gibt ja keine Wertung, die sagt, und jetzt wir so machen sollen. Aber wir können beobachten, hier sind zwei Leiter, die kriegen sich in die Wolle, weil sie unterschiedlich führen und leiten. Wenn Gott dir eine Leitungsbegabung geschenkt hat, dann finde deinen eigenen Stil heraus. Was ist deine Art zu leiten? Vorbilder sind inspirierend und hilfreich. Und wenn du Vorbilder hast und sie beobachtest, dann achte mal auf ihren Charakter. Menschen haben Erfolg und Misserfolge, aber was ist ihr Charakter? Wir haben vorhin gesagt, Demut. Wie geht ein Leiter damit um, wenn er versagt? Kann er das offen äußern? Kann er sich selbst zurücknehmen? Oder zählt nur der Erfolg? Wenn Gottes Geist dich begabt, und wir haben schon viel gehört darüber, dass Gottes Geist unterschiedliche Gaben stellt in Fülle und für jeden, der an ihn glaubt, eine Gabe bereithält, wenn Gott dich als Leiter, als Leiterin begabt, dann braucht er keinen zweiten Paulus oder einen zweiten Barnabas, dann braucht er dich. Und er will, dass er dich in dich hineingelegt hat, mit deiner Art ausübst. Finde deinen eigenen Leitungsstil und gebrauche das, was Gott dir geschenkt hat. Sei im Kleinen treu, dort, wo Gott eine Aufgabe überträgt. Bewähre dich, lerne und wachse. Und Menschen mit einer Begabung, die im Kleinen treu sind, die bereit sind, darin zu investieren, zu lernen und zu wachsen, die werden bemerkt. Darauf werden Menschen aufmerksam. Guck mal, der hat so eine kleine Aufgabe und leitet mit so einer Hingabe und so einer Demut. Ich glaube, der könnte auch eine größere Aufgabe, einen größeren Dienst leiten. Setze das, was du hast, in Gottes Reich ein. Das gilt wieder für alle Gaben. Und wenn du Leitungsbegabung hast, setze sie ein in Gottes Reich, in der Gemeinde, dort, wo Gott dich hingestellt hat, gebrauche das. In 2. Timotheus 4, Vers 11 haben wir noch mal einen Hinweis auf Markus. Dort steht, nur Lukas ist noch bei mir, sagt Paulus, bring Markus mit, er kann mir gute Dienste leisten. Und es gibt verschiedene weitere Stellen, wo von diesem Markus die Rede ist, der auf einmal von Paulus geschätzt wird. Und wir wissen nicht bei allen, ob das jetzt dieser Markus ist, aber er taucht auf jeden Fall immer wieder auf, so in der Umgebung von Paulus, von den Aposteln in dieser Missionstätigkeit. Und es scheint, dass sich der Einsatz von Barnabas gelohnt hat. Und Paulus ist so groß, das schätzen zu können und nicht zu sagen, ach shit, hatte ich den ja verstoßen damals, jetzt mir kann sagen, der Markus ist ein richtig guter Mitarbeiter. Eine zweite Szene, Nehemia 2, Vers 17 und 18, Altes Testament. Nun aber sagte ich zu ihnen, also Nehemia sagt das, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, ja, ans Werk bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung zu dem wichtigen Unternehmen. Was macht Nehemia, dieser Text hier deutlich? Was sehen wir darin, wenn wir das lesen? Und den weiteren Text noch. Dann sehen wir, dass Gott seinem Volk treu bleibt. Das ist das, was Nehemia seinen Landsleuten sagen kann. Gott bleibt treu, es besteht Hoffnung. Wir sind verschleppt ins Exil, unsere Stadt, die Hauptstadt von unserem Reich ist niedergebrannt, niedergerissen, die Tore sind kaputt, der Tempel ist kaputt. Wir haben nichts mehr, was uns so viel Identität gegeben hat. Aber Gott ist dennoch treu. Ich kenne das auch, alles ist kaputt, alles ist niedergerissen, alles ist verbrannt. Und dann diese Aussage, Gott bleibt treu. Und wenn Gott treu bleibt, dann besteht Hoffnung. Das hat Nehemia empfunden und er hat eine Vision für sein Volk. Er sagt, hey Leute, so wie es jetzt ist, kann es doch nicht bleiben. Diese Stadt, dieser Ort, an dem Gott groß gemacht wird, der, wo Gott verherrlicht wird, wo so ein Licht blickt, so ein Scheinwerfer auf Gott ist, der liegt in Trümmern. Das kann doch nicht so bleiben. Es muss etwas geschehen. Es gibt Hoffnung. Komm, lass es uns anpacken, wir richten das hier wieder auf. Und die Menschen Die Volksgenossen lassen sich mit hineinnehmen. Sie gehen in diese Stadt und richten trotz Widrigkeiten und Schwierigkeiten diese Mauer wieder auf. Hier sehen wir einen Leiter, der beschreibt, was los ist, wie der Zustand ist und ein Bild für die Zukunft hat von dem, was noch nicht ist. Sagt, Leute, das kann nicht so bleiben. Da muss was passieren. Lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Gott ist mit uns. Und die Leute packen mit an. Menschen, die leiden, haben eine Vorstellung von dem, was noch nicht sichtbar ist. Menschen, die leiden, haben eine Vorstellung von dem, was noch nicht sichtbar ist. Niemand könnte sagen, hey, ich bin da am Königshof, wir sind alle verstreut, Stadt ist in Schutt und Asche. Das hat alles keinen Sinn. Aber er sieht etwas, was noch nicht ist. Lasst uns diese Mauer wieder aufbauen. Gott hat noch was vor mit uns und mit seinem Volk. Menschen, die leiden, haben eine Vorstellung von dem, was noch nicht sichtbar ist, aber kommt. Ihre Begeisterung und ihr Engagement weckt die Leidenschaft, die eigenen Gaben einzubringen. Nehemia konnte leiten und führen, aber es brauchte viele Handwerker, viele Menschen, die mit anpacken. Es brauchte Steine und alles. Und er findet diese Menschen. Er trägt dazu bei, dass andere ihre Begabungen entfalten können. Wenn du Leitungsverantwortung hast, was ist denn dein Bild von der Zukunft? Von dem, was noch nicht sichtbar ist. Wo willst du mit den Menschen hin, die du führst, für die du Verantwortung hast? Warum sollte ich es mir als Teammitglied etwas kosten lassen, dabei zu sein? Die Menschen bei Nehemia, das kostet die was. Die haben sich ganz gut eingerichtet. Jetzt zurück in diesen Trümmerhaufen und unter Anfeindung und Anfechtung. Und vorher warst du vielleicht Priester gewesen, jetzt musst du auf einmal Steine kloppen und aufeinander bauen. Da dabei sein. Das kostet dir etwas. Wo willst du mit deinem Team hin? Warum sollte ich es mir etwas kosten lassen, bei dir dabei zu sein? Christian Dumke hat in seiner Predigt gesagt, dass Jesus der Schlüssel ist, um die Bibel auszulegen. Wir müssen die Bibel mit Jesus' Augen sehen, um voranzukommen. Wie ist er denn mit Menschen umgegangen, für die er Verantwortung getragen hat? Johannes Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Jesus aber wusste, das finde ich sehr stark, diese Stelle, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Wow. Und jetzt? Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Verrückt, oder? Der legt sein Gewand ab. Ich habe keinen Schlüssel dabei, ich habe keine Angst. Macht sich klein, gibt sich in den Staub und nimmt die schmutzigen, verstaubten, verschwitzten Füße und wäscht sie. Ich möchte meinen Sakko wieder anziehen. Was ist die Intention dieses Textes? Warum berichtet Johannes uns davon? Was hat Jesus damit vorgehabt? Wieso macht er das? Wieso macht der Sohn Gottes so etwas, sich so in den Staub hineinzubegeben und seinen Jüngern die Füße zu waschen? Was ist die Intention des Textes? Was sollen wir hier lernen? Diesmal ist es etwas leichter, weil Jesus später selbst sagt, worum es ihm bei seinen Jüngern geht. Johannes 3, Vers 15. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. In dem Kontext von diesem Text geht es um Machtfragen. Ah, wer will der Erste sein von den Jüngern? Ich will der Erste sein. Ich will ganz oben sein bei Jesus. Wenn er sein Reich aufrichtet, möchte ich der erste Minister sein. Alle sollen auf mich hören. Und dann macht Jesus diesen Dienst und gibt ihnen ein Beispiel. Hey Leute, wenn wir über Macht nachdenken, über wahre Größe, dann ist es ein guter Dienst, einander zu dienen und euch dafür nicht zu schade zu sein. In der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Ältesten. Und natürlich hat der Älteste auch beim Putzdienst mitgemacht, haben alle waren eingeteilt, aber er war auch dabei und hat auch die Toiletten geputzt. Und es war für mich ein großes Vorbild, dieser Älteste, der sagt, ich bin Ältester der Gemeinde, ich leite diese Gemeinde, ich bin von euch berufen, von Gott eingesetzt und natürlich bin ich auch bereit, mit anzupacken. Die Intention der Aktion und des Berichts ist klar. Wenn Jesus seinen Jüngern sogar die Füße wäscht, wie viel mehr sollten sie das aneinander tun? Wenn wir jetzt diesen Text auslegen, dann müssen wir weiter fragen, okay, das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, gilt das auch für uns heute, die wir Jünger sind, die wir Nachfolger von Jesus sind oder nicht? Ist das für uns noch aktuell? Wenn wir sagen, ja, das hat auch für uns eine Relevanz, dann wäre die Frage, Füße waschen? Also ich kenne nur Leute, die es nicht mögen, andere die Füße zu waschen. Das war damals vielleicht auch so. Aber auch die Leute wollen sich die Füße waschen lassen. Ich fand das auch nicht toll. Wir können also daraus nicht viel machen, was irgendwie Gewinn bringt und nicht nur komisch ist. Was könnten wir denn heute tun, die das tun, das ausdrückt, was Jesus hier wichtig ist? Dass wir einander dienen. Dass wir füreinander da sind. Dass wir uns selbst zurücknehmen können. Ja, Claudia. Mhm. Ja, ein schöner Gedanke. Vielen Dank dir. Was kann ich über die Intention des Textes hinaus noch beobachten? Es gibt immer so, der Text möchte was aussagen, was mitteilen, möchte Einfluss nehmen auf unser Leben. Und es gibt noch weitere Dinge zu beobachten. Ich beobachte, Jesus weiß, wer er ist. Seine Identität und seine Kompetenz ist geklärt. Ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Ich bin Gott, das ist meine Identität, sagt Jesus. Mein Vater hat mir Macht übertragen. Die habe ich mir nicht genommen, die wurde mir übertragen. Hausaufgabe für alle, die in Leiterschaft wachsen wollen. Was ist deine Identität? Worin ist deine Identität begründet? Kläre, wer du bist. Jesus weiß das. Und weil Jesus weiß, wer er ist, und dass ihm alle Macht gegeben ist, ist es für ihn überhaupt kein Problem, sich so klein zu machen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Was ist deine Identität in Christus? Wenn wir Christus annehmen, dann lebt er in uns. Wir wollen ihm nacheifern, von ihm lernen. Wer sind wir, wenn Christus in uns lebt? Wir sind von Gott geliebt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für unsere Identität. Ich bin von Gott geliebt, komme, was da wolle, an Angriffen, an Scheitern, an Versagen von mir. Ich bin und bleibe von Gott geliebt. Das müssen wir lernen. Ich bin von Gott geachtet. Er schätzt mich. Ich bin von Gott gerechtfertigt. Das heißt, es kommt nicht auf meine Leistung an, damit kann ich bei Gott nichts verdienen, sondern mir wird das zugerechnet, was Jesus getan hat. Jesus, der an allem Gottes Willen erfüllt hat und der für mich gestorben ist, das wird mir zugerechnet, sodass ich nicht mehr von Gott getrennt bin, sodass ich nicht nur bei Null bei Gott stehe, neutral, sondern dass ich gut bei Gott dastehen kann. Nicht meine Leistung ist ausschlaggebend für meine Identität, sondern das, was Jesus getan hat und ich angenommen habe. Wenn sich meine Identität aus meinem Handeln, meiner Leistung ableitet, ist jede Kritik daran ein Angriff auf meine Identität. Manchmal merkt man das. Man sagt etwas zu jemandem, zu einem Leitenden vielleicht, und der reagiert so total stark darauf. Wir merken, das macht was mit denen. Ich hatte nur noch keine Rückmeldung gehabt und der geht total steil darauf. Dann merken wir, oder ich merke vielmehr selber dann bei mir, warum triggert mich das so? Das ist doch kein Angriff auf meine Identität, nur weil der gesagt hast, hey Martin, du kannst mal andere Schuhe sonntags anziehen. Deswegen bleibe ich doch ein geliebtes Kind Gottes. Nur weil der gesagt hat, Martin, arbeite mal deine Aussprache, bin ich doch immer noch gerechtfertigt von Jesus. Wieso macht das so viel mit mir? weil ich darauf auch meine Identität aufbaue. Das ist ja natürlich und normal. Wenn wir Menschen leiten, dann müssen wir in Christus gegründet sein. Wenn wir keine Menschen leiten, müssen wir auch in Christus gegründet sein. Gottes Liebe ist das, was es ausmacht. Dass er mich achtet, darauf kommt es an. Und wenn Menschen etwas zu mir sagen, wird es immer noch nicht leicht sein. Kritik ist immer herausfordernd, für mich jedenfalls. Aber es hängt nicht mein Sein, meine Identität davon ab. Im Leiten werden deine Schwächen sichtbar. Und das ist unangenehm. Es ist wie so ein Katalysator. Wenn du Schwächen hast, werden Menschen das ansprechen und sehen, wirst selber daran arbeiten, im besten Falle. Wenn du leitest, wird das noch sichtbarer werden. Umso mehr sind wir auf Gottes Gnade und seinen Zuspruch angewiesen. Umso mehr brauchen wir ein Herz, das bereit ist, sich selbst zurückzunehmen. Wenn meine Identität in meinem Sein begründet ist, also das, was ich für Gott bin, unabhängig von meiner Leistung, meinen Erfolgen und Misserfolgen, dann kann ich mich auch zurücknehmen. Dann kann ich leichter über mein Unvermögen sprechen. Dann kann ich demütig sein. Weil Jesus seine Identität kennt und nicht von der Anerkennung anderer Menschen abhängig ist, kann er seinen Jüngern uneingeschränkt dienen. Alle Macht, Gottes Sohn, ich kann mich klein machen. Vierte und letzte Szene, dritter Johannesbrief. Leiter versus Machthaber. Wir haben einen Brief, den schreibt der Apostel Johannes, davon gehe ich aus, an eine Gemeinde und da ist Folgendes los. Da gibt es Leiter, Machthaber, Menschen mit Verantwortung und das ist irgendwie komisch, wie die mit anderen Menschen, mit könnte sagen, Missionaren, die auf der Durchreise sind, umgehen. Und so schreibt Johannes an die Gemeinde Folgendes. Ich habe an die Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der sich die führende Rolle in der Gemeinde anmaßt, weigert sich, unsere Autorität anzuerkennen. Wenn ich komme, werde ich ihm alles vorhalten, was er getan hat. Er lügt und erzählt unglaubliche Dinge über uns. Und das ist noch nicht alles. Er nimmt die durchreisenden Brüder nicht auf. Und wenn andere sie aufnehmen wollen, verbietet er ist ihnen und schließt sie aus der Gemeinde aus. Ganz kurzer Brief, ein Kapitel, wenige Verse, spannende Situation. Da gibt es Menschen, die Macht ausüben, die Autorität nicht anerkennen. Das heißt so ein bisschen, er liebte das Rampenlicht. Er strebte nach Macht und er will nichts mit Johannes zu tun haben. Noch mehr, er verletzte den Ruf des Johannes mit Verleumdungen. Er lehnte andere Christen ab, die Unterstützung brauchen. Und jetzt richtig krass, er verstieß Mitglieder der Gemeinde, die seiner unfreundlichen Art widersprachen. Ich will die trotzdem aufnehmen. Ja, dann hast du nichts mehr zu suchen, dieser Gemeinde. Dann verpiss dich hier. Raus mit dir, weg. Ich habe hier das Sagen, ich habe die Macht. Der Johannes hat nichts zu sagen. Wer sind diese Menschen, die kommen und Gastfreundschaft haben wollen? Weg mit ihnen. Und wir merken, hier ist richtig so ein Machtmensch unterwegs. Der greift nach Macht, der interessiert sich nicht für das, was andere sagen, der entscheidet eigenwillig. Und wir haben noch jemand anderen dort dargestellt. Das ist der Gaius. Schaut gerne mal zu Hause rein. Dritter Johannesbrief, wie sich dieser Gaius verhält, im Gegensatz zu Diotrephes. Diotrephes greift nach der Macht und erkennt Autorität nicht an. Das kommt mir bekannt vor, dieses Motiv. Die Bibel berichtet von Satan, dem Teufel, dem Feind Gottes, der seinen Platz nicht akzeptiert, der sein will wie Gott und der nach der Macht greift. Und wir sehen in den ersten Kapiteln der Bibel eine Szene mit Adam und Eva, wo eine Schlange zu ihnen sagt, esst von dieser Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Akzeptiert nicht den Platz, den du hast, greif nach der Macht. Erkenne die Autorität nicht an, die gesagt hat, ihr könnt alles essen, alles ist für euch, ich bin für euch. Aber von diesem Baum esst nicht. Drückt damit aus, dass ihr meinen Willen achtet. Und die Schlange sagt, erkenne diese Autorität nicht an, nimm dir die Macht, die dir zusteht. Und dann gibt es da mich, wie ist es denn bei mir? Und Autorität, der ich zugeordnet bin, die ich achten soll. Erkenne ich sie an oder nicht? Nehme ich mir Macht, wo mir keine Verantwortung übertragen ist? Wie ist das bei dir? Fällt es dir leicht, dich unterzuordnen, wo es angebracht ist? Lässt du dir Verantwortung übertragen oder greifst du selbst nach der Macht? Wer immer Verantwortung trägt, bleibt jemandem verantwortlich. Er muss jemanden antworten können, wenn er gefragt wird. Mitarbeitende sind ihren Leitenden verantwortlich. Leitende sind der Gemeindeleitung verantwortlich. Die Gemeindeleitung ist den Ältesten verantwortlich, vor dem sie eingesetzt ist. Die Ältesten sind der Mitgliederversammlung verantwortlich. Wir alle sind Gott verantwortlich für das, was wir tun und lassen. Jedes Knie wird sich vor Jesus beugen müssen und alle Machthaber werden vor ihm Rechenschaft ablegen. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Wenn die Welt uns Angst einflößt, dann können wir antworten: Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Auf den Punkt gebracht: Gute Leitung setzt Gaben frei. Finde deinen eigenen Stil, wenn Gott dich begabt hat. Beschreibe deine Vorstellung von dem, was ist, von dem, was noch nicht ist und wo du hin möchtest. Begründe deine Identität im von Gott geliebt, geachtet und gerechtfertigt sein. Erkenne Autorität an und bleibe verantwortlich. Wir haben jetzt eine Gebetszeit und ich möchte dich einladen zu beten für unsere neue Bundesregierung, für die Verantwortlichen in unserer Stadt, für die Leitenden in der Gemeinde und auch für alle anderen Menschen, die dir in den Kopf kommen, die für andere Verantwortung tragen. Gott gebraucht Leitung, Gott begabt dazu. Leitung kann viel Gutes besetzen, Gaben freisetzen von Menschen, die anvertraut sind. Leitung ist auch in Gefahr und wir sollen für Leitende beten, das möchten wir jetzt tun.